Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. In dieser Folge ist zum zweiten Mal Anna Hope zu Gast. In der ersten Folge der Staffel habe ich mit ihr über Wertschöpfungsketten und frische Küchen in MV gesprochen. Heute gibt es ein Update zu diesen Themen, aber auch zum Stand der Regionalwelt AGs in Deutschland und zum neuen Verein Bio in MV. Viel Spaß beim Hören! Ich bin heute mal an einem ganz anderen Ort, in Berlin nämlich. Und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit Anna Hope. Möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo, hallo. Ja, wir treffen uns ja zum zweiten Mal auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Genau. Anna, wir haben eine neue Kategorie, zwar in unserem regulären Podcast, aber ich stelle die Frage dir einfach auch mal. Und zwar, wie würdest du deinem 10-jährigen Ich erklären, was du genau machst und warum?
Also wie würde ich meinem 10-jährigen Ich erklären oder wie würde mein 10-jähriges Ich dir erklären? Da bin ich mir nicht sicher.
Also wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und dich selbst treffen würdest, wie würdest du das erklären?
Ja. Was ich mache.
Genau. Und warum?
Ja, ich würde, also mir fällt dazu gerade spontan ein, dass ich damals als 10-jähriges Ich tatsächlich mich schon mit diesen Themen befasst habe, mit denen ich heute noch zu tun habe, weil mir fiel spontan ein absolutes Lieblingsprojekt damals in der Zeit, als ich 10 war, war, dass wir haben da eine Hütte gebaut auf einem kleinen Bachlauf. Und dann bilden sich ja immer so unterschiedliche Gruppen, bei denen unterschiedliche Interessensgebiete. Und wir waren so eine Bande, 10 Kinder bestimmt. Die einen haben das Holz angeschleppt, die anderen sich um Vorhänge gekümmert. Und ich war immer diejenige, die sich um das Essen gekümmert hat.
Sehr und sympathisch.
Jetzt hast du zwar echt gefragt, was ich der 10-Jährigen erklären würde, aber ich würde dann vielleicht sagen, ja, ich mache eigentlich genau das, was du auch gerne machst. Ich liebe es einfach, dafür zu sorgen, auch im eigenen Interesse, dass es gutes Essen gibt. Und ich beschäftige mich einfach total gerne mit Kochen und mit anderen zusammen kochen. Und eigentlich ist das, was ich tue. Und ich biete ja sozusagen Kitas und Schulen an, eben dieses Kochen in den täglichen Alltag zu integrieren. Das Kochen und nicht nur das Essen. Und ja, das ist das, was ich mache. Ja.
Genau, und das auf eine möglichst nachhaltige Weise auch, ne?
Ja.
Ja, wir waren, ich weiß gar nicht, wann wir das Gespräch aufgenommen haben. Ich glaube, das muss jetzt ein Jahr her gewesen sein ungefähr.
Ja, das kann
vielleicht
sein,
ein bisschen
länger.
Ja. Und da ging es vor allem auch um die Regionalwelt AG. Und genau, vielleicht wäre es ganz cool, wenn du uns ein bisschen updatest, was so passiert ist im letzten Jahr, wohin es jetzt geht und was sich vielleicht auch verändert hat in der Hinsicht.
Ja, genau, ja. Ja, ich glaube, letztes Jahr waren wir um die Zeit so kurz vor der 300.000-Euro-Grenze. Ich glaube, da hatten wir schon einige an Gründungsaktionären zusammen. Und es kündigte sich aber damals schon an, wir waren ja auch mit den anderen Regionalwert-AGs aus dem Bundesnetzwerk in engem Austausch, dass durch die Ukraine-Krise und nach der Corona-Krise die ganze Situation, unsere Gesamtsituation sich ja fundamental geändert hat und uns also eigentlich immer klarer wurde, dass es in Zukunft nicht mehr so leicht sein würde, privates Kapital zu sammeln, so wie die anderen Regionalwert-AGs das in den letzten 15 Jahren eigentlich sehr erfolgreich geschafft hatten. Das ist das eine. Und dann wir natürlich sowieso Sonderbedingungen haben in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir ja nur 1,6 Millionen Einwohner haben, im Gegensatz zu den anderen Regionalwelt-AGs, die sich alle in und um Metropolen sozusagen befinden. Und da fingen wir also schon an zu überlegen, so, was können wir jetzt machen? Wie machen wir weiter? Und dann entstand die Idee, sie entstand tatsächlich auf der Biofach in Nürnberg. Januar, Februar war das. Da habe ich mit Michel Wimmer vom FÖL, Förderverein Ökologische Landwirtschaft Berlin-Brandenburg, gesprochen und ihn gefragt, ob er nicht Interesse hätte. Wir brauchen auch unbedingt so einen engagierten Dachverband für die ganzen Bioakteure in Mecklenburg-Vorpommern, ob er nicht Interesse hätte, sozusagen das auszuweiten. Und dann sagt er, nee, so das würde nicht funktionieren und ihr braucht einen eigenen Dachverband. Er kann uns da gerne unterstützen. Und stand uns da wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Und so entstand die Idee. Wir haben uns dann mit allen anderen Bioverbänden aus Mecklenburg-Vorpommern, also Demeter, Biopark, Bioland, Naturland, zusammengesetzt, die auch gerade an einem Punkt waren, dass sich sozusagen, sie auf der Suche waren nach einem festeren Rahmen für ihre Zusammenarbeit. Da gibt's eine lose Zusammenarbeit schon länger, aber vor allem auch auf der Suche nach jemandem, der mehr Zeit hat, sich mit diesen ganzen Projektentwicklungen, Fördermittelbeschaffung und so weiter zu befassen. Und im Prinzip kamen da zwei Dinge zusammen, die total gut zusammenpassen. Es entstand da die Idee, wir gründen einen Bio-Dachverband, also einen Verein, einen gemeinnützigen Verein, über den wir die Projektentwicklung machen, Fördermittel beschaffen und die Investition von privatem Kapital in Projekte, die verlagern wir auf eine andere Plattform, und zwar delegieren wir die nach Berlin und Hamburg, war damals die Idee, dass also die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern dann in die Regionalwelt-AGs Hamburg oder Berlin investieren können. Inzwischen ist es so, dass die Regionalwelt-AGs, das waren ja 9 bisher, mehrmals getagt haben, eben aufgrund dieser Situation, in der sich so viel geändert hat, und ihre ganzen Konzepte neu überdacht haben und tatsächlich inzwischen zur Entscheidung kamen, zu fusionieren, so dass es jetzt nur noch 4 Regionalwelt-AGs geben soll. Nord, Hamburg, also Hamburg übernimmt sozusagen den Norden, Berlin den Osten, Bonn den Westen und Freiburg, die erste Regionalwelt-AG, den Süden. Und ja, das ist eine Entwicklung, in die wir sozusagen gerade zu einem Zeitpunkt reinkamen, wo sich eben dann tatsächlich viel geändert hat und die wir vielleicht sogar auch mit angestoßen haben mit unseren Überlegungen und mit unserem Sonderfall Mecklenburg-Vorpommern und dieser Idee mit diesem Tandem-Konstrukt. Also die anderen werden auch Vereine gründen oder Stiftungen, um darüber die Mittelbeschaffung abzuwickeln. Genau, das ist also, da stehen wir jetzt. Jetzt gibt's also diesen Dachverband Bio in MV e.V. mit Sitz in Schwerin auf Hof Medewege. Finden wir auch einen guten Ort für so einen Verein, für diesen Dachverband. Jutta Krawinkel, die Mitinitiatorin neben mir, lebt auch dort und arbeitet von dort aus. Ja, genau. Willst du da vielleicht erstmal einen Haken? Ich monologisiere hier die ganze Zeit.
Nee, total gut. Auch voll spannend. Also vor allem, also ihr hattet ja von Anfang an das Ziel, sozusagen regionale Strukturen aufzubauen, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und die Regionalwert-AGs haben ja in anderen Bundesländern auch gut funktioniert und das eben auch geschafft. Und klar, also MV ist irgendwie hat irgendwie eine Sonderrolle, ist ein bisschen anders. Und dann kamen eben noch diese ganzen externen Faktoren dazu. Aber euer Ziel hat sich ja sozusagen nicht geändert. Also ihr habt ja immer noch das Ziel, durch BioNMV, also den Verein, diese regionale Wertschöpfung anzustoßen, durch Projekte und so weiter. Jetzt vielleicht nicht unbedingt durch diese Strukturen der Regionalwert AG, aber eben durch Projektmittel und ähnliches, Vernetzung, ne? Und sowas halt.
Genau, die Arbeit ist genau die gleiche, nur der organisatorische Rahmen hat sich geändert, kann man so sagen. Also vielleicht noch zu den Kernthemen, mit denen wir uns befassen. Also das ist einmal Agroforstwirtschaft und das Thema Moor. Wir wollen, deshalb sind auch Naturschutzverbände bei uns Mitgründungsmitglieder, eng mit dem Naturschutz zusammenarbeiten, BUND und auch Franziska Tanneberger gehört zu den Gründungsmitgliedern. Das ist ein wichtiges Anliegen. Und dann natürlich die Küchen, weiterhin eines der Kernthemen durch meine Arbeit, durch meine Beratung an Kitas und Schulen und auch Betriebskantinen, sehen wir da auch ganz wichtigen und starken Hebel, mehr Bio-Gemüse aus der Region an Großverarbeiter zu bringen.
Und auch genau. Kartoffeln?
Ja, auf jeden Fall, Kartoffeln, genau.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Dauerthema. Kartoffeln in MV ist schwierig.
Ja, also mit den Kartoffeln fängt in den Kantinen auch meistens der Transformationsprozess an. Also viele fangen mit Kartoffeln an.
Also dass die regional sind und bio, oder?
Ja, genau. Ja. Dass die bisher dann eben konventionell waren und dann stellt man auf bio um. Es ist nicht unbedingt das einfachste Produkt, weil die sind schon ein bisschen teurer im Vergleich zu, sagen wir mal, Bio-Nudeln, konventionell und Bio-Preisunterschiede. Aber es ist einfach naheliegend, weil die werden hier angebaut, sind dann kurze Wege. Ein Nachteil ist, sag ich immer dazu, bei den Bio-Kartoffeln, ich find's ein bisschen schade, dass halt bei den Bio-Kartoffeln ein relativ hoher Verlust damit einhergeht, weil die haben eine ungleichmäßigere Form und bei konventionellen ist der Verlust in der Schälanlage ungefähr bei 30% und bei Bio-Kartoffeln, ich wollte es am Anfang gar nicht glauben, ist es tatsächlich fast 50%, ja.
Wow.
Und wo ich immer wieder so überlege, ja, macht es dann, ist das eigentlich wirklich dann noch vertretbar? Aber wenn man es bis zu Ende denkt, kann man dann immer noch sagen, ja, aber es wird dann immerhin diese Kartoffel biologisch angebaut, also auf dem Feld ist was Gutes passiert, auch wenn dann weniger auf den Tisch kommt insgesamt. Aber trotzdem ist es doch am Ende besser als eine konventionell angebaute Kartoffel. Und immerhin, genau, passiert was. Aber an der Kartoffel kann ich vielleicht auch ganz schön beschreiben, warum mir insbesondere die kleinen, frische Küchen so ein großes Anliegen sind. Weil es eben da auch gelingen kann, dass man Bildungsprojekte da andocken kann. Zum Beispiel eben mit dem Landwirt kooperieren. Die Kinder gehen aufs Feld, die setzen die Kartoffeln, ernten die Kartoffeln und bekommen die gleichen Kartoffeln in der Küche zu essen. Und nur dann gelingt es eigentlich, also eine richtige Pellkartoffel den Kindern zu geben und dass die akzeptiert wird, weil dann kennen sie die Kartoffel einfach so gut, dass sie die so akzeptieren. Und deswegen finde ich das eigentlich das Beste.
Es gibt ja auf jeden Fall auch einige, ich sag mal, Pilotschulen, also frische Küchen und so weiter, die das auch richtig cool umsetzen. Und ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. War das schon vorletztes Jahr, dass wir frische Küchen und so weiter besucht haben? Also mal du, mal ich und dann nochmal zusammen. Und
ja, genau. Wann fing das denn nochmal an?
Ich glaub sogar vorletztes Jahr. Und genau, das waren immer meine liebsten Termine.
Ah, schön, ja.
Auch wenn ich immer weit fahren musste.
Mhm.
Ich habe da total motivierte und auch inspirierende Leute kennengelernt, die einfach die Sache selbst in die Hand genommen haben. Natürlich sind das jetzt Gegenden, wo es vielleicht einfacher ist, Sachen umzusetzen, weil eine Solawi gleich nebenan ist, ne? Das ist auf dem Dorf, da sind die Strukturen nochmal ein bisschen anders als jetzt in der Großstadt zum Beispiel. Aber trotzdem kann man ja auch einige Sachen vielleicht mitnehmen oder sich da inspirieren lassen. Was gibt's denn da für ein Pilotprojekt, was du besonders toll findest? Oder kannst du das überhaupt sagen? Findest du alle gut, oder?
Ja, also man kann sagen, also mir geht's auch so. Das macht mir mit am meisten Spaß, die Besuche der Küchen und Köchinnen und Köche kennenlernen. Und jede Küche hat so ihr Spezial. Jede Küche ist anders, kann man sagen, und deswegen wird auch jede Schule und jede Kita andere Bedingungen bieten, um da eine Küche auszubauen. Ist ein ganz individueller Prozess, vergleichbar mit der eigenen Ernährung. Das macht ja auch jeder anders. Und die eine Küche, zum Beispiel in Greifswald von den Hansekindern, vom kommunalen Eigenbetrieb Hansekinder, das ist ein Träger von 14 Kitas, da hat der damalige Betriebsleiter sich vorgenommen, Step by Step alle Küchen mit frische Küchen auszustatten und hat es tatsächlich geschafft, jedes Jahr eine Küche von 2015 bis 2021. Und das Tolle in Greifswald ist, dass die da tatsächlich einen Stadtacker haben. Der wird von der evangelischen Kirchengemeinde verpachtet an einen Wissenschaftler, der hat eigentlich an der Uni Greifswald, ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt und hat aber entdeckt, dass er gerne gärtnert und so hat es alles angefangen und dann hat er da diese Fläche gepachtet und immer mehr Gemüse angebaut und die Küche von den Hansekindern, die beziehen zum Beispiel immer ihre Kürbisse von diesem Greifenacker, so heißt er. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es auch in einer Stadt funktionieren kann. Viel Fläche wird nicht benötigt. Also das gibt ja Freiflächen in Städten, wo sowas durchaus realisiert werden kann. Aber ich finde eben, dieses Beispiel zeigt auch wieder, in beiden Fällen, die Küche und der Acker sind auf die persönliche Initiative hin von diesen beiden Personen entstanden. Wir können nicht davon ausgehen, dass es irgendwo anders von alleine passiert. Das war einfach ein Glücksfall. Also ich sehe es als meine Aufgabe an, im Rahmen meiner Stelle, die ja übrigens Ende 2024 ausläuft. Ist ja eine dreijährige Projektstelle. Und meine Aufgabe ist es ja sozusagen, bioregionale Wertschöpfungsketten aufzubauen und dafür zu sorgen, dass mehr Biogemüse aus der Region in den Kitas und Schulen landet. Und ich sehe es eben als meine Aufgabe an, erstmal die Projekte, die es gibt, sichtbar zu machen und aber eben auch herauszufinden, was für Strukturen wir brauchen, damit diese Glücksfälle nicht dem Zufall überlassen bleiben, sondern damit wir wissen, wie müssen Schulämter zum Beispiel finanziell ausgestattet werden, damit die in der Lage sind, diese schon relativ aufwendige Arbeit zu leisten, die jetzt zum Beispiel mit dem Aufbau einer Küche verbunden ist. Also da müssen Ausschreibungen gemacht werden, Bau, Planung, Überwachung und so weiter. Und Achim Lärm, dem lag das halt einfach sehr gut. Das ist ein Naturtalent auf diesen Gebieten. Das kann man aber nicht von jedem erwarten. Aber ich habe auch schon mit der Schulamtsleitung gesprochen, also mit, wie heißt sie nochmal? Ich muss jetzt rausschneiden. Vom Schulamt Greifswald bin ich in Verbindung.
Ja.
Und wir haben ja auch ein weiteres Projekt geplant, kann ich nachher noch drauf eingehen, im Rahmen dessen wir dann eben auch eine Stelle finanzieren können in Greifswald, mit der wir dann eben ausprobieren können, ob das klappt, wenn wir einfach mehr Zeit und mehr Personal haben. Wir müssen dann natürlich noch rausfinden, was die genau können müssen und welche anderen Rahmenbedingungen es günstigerweise noch braucht.
Ja.
Ja.
Also ich arbeite ja seit einigen Monaten daran, in Rostock auch einen Ernährungsrat aufzubauen und du warst ja auch schon bei einem Treffen dabei, wo du die Konzepte vorgestellt hast. Und was wir beim Ernährungsrat, bei den Netzwerktreffen immer wieder feststellen, ist, dass es vor allem auch politische Rahmenbedingungen sind, die einschränken. Das sind Sachen, die nicht unbedingt nur auf kommunaler Ebene gelöst werden können, sondern auch eher auf Landes- oder auf Bundesebene. Siehst du da auch vielleicht ja Möglichkeiten, was man ändern könnte, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz, Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Siehst du Hoffnung?
Ja, ich sehe auf jeden Fall Hoffnung. Also wenn ich mir anschaue, was anderen in anderen Städten, und es gibt halt glücklicherweise schon welche, schon alles passiert ist, dann haben wir ja gute Vorbilder. Es ist schon eine Herausforderung, dass wir in Deutschland den Föderalismus haben. Natürlich wäre alles viel einfacher, wenn man einfach bundesweit entscheiden könnte, alle Kitas und Schulen sollen mit 100% Bioprodukten versorgt werden.
Und kostenlos
am besten. Genau. Schön wär's. Ja. Aber ja, das dauert alles und jedes Bundesland ist in einer ganz anderen Situation. Also wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben wir jetzt gerade erst vor ein paar Jahren umgesetzt, dass die Kita-Versorgung kostenlos ist. Das war schon mal ein Riesenschritt und deshalb wird es einfach nochmal ein großer Meilenstein sein, eben diesen nächsten Schritt zu schaffen, kostenloses Schulessen, wobei ich auch der Meinung bin, dass es gar nicht unbedingt das, also Haupt, das Allerwichtigste wäre, kostenlose Schulessen. Viel wichtiger ist meiner Ansicht nach, und da waren wir doch auch schon zusammen bei, wie hieß das nochmal, bei der Masterplan, genau. Also wir haben ja auch schon auf jeden Fall einiges an politischer Arbeit gemacht. Jedenfalls waren wir da doch bei dieser Masterplan.
Für das Klimaschutzgesetz?
Ja, genau.
Genau, ja, das war also für das Klimaschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Das soll ja eigentlich, ich glaube, das sollte sogar dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr verabschiedet werden.
Ja,
das
hat sich jetzt, genau, verzögert. Da warten wir noch, ja.
Und als Grundlage für dieses Gesetz sollte eine Studie erstellt werden, eine Sektorzielstudie. Und dafür gab es Diskussionsforen.
Genau.
Mit verschiedenen ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen, die eingeladen wurden, um zu diskutieren und Ideen zu sammeln und so weiter. Genau, und davon gab es einige Treffen und wir waren auch bei diesen Treffen dabei.
Was eben auch ganz schön fleißig mitgearbeitet. Ja. Genau. Und es war, ich fand es auch echt gut organisiert, muss ich sagen. Mhm. Fand es richtig gut gemacht und da haben wir unsere konkreten Anliegen eingebracht, die da wären. Mindestens, also ich hatte ja am Anfang gesagt, 30% Bio-Anteil ist es das Allermindeste. Dann hatte jemand noch gesagt, ihr müsst auf jeden Fall mit höheren Anteilen rein, wird sowieso noch nachverhandelt. Mhm. Also was ich sagen will, wichtig ist, dass Leitplanken gesetzt werden. Und zwar selbstbewusst. Es wird ja oft dann sozusagen, der Einwand kommt ja dann oft, vielleicht gibt's dann gar nicht die Anbieter, vielleicht gibt's nicht die genügend Produzenten. Da kann man wirklich aus Erfahrung inzwischen sprechen. Berlin und Bremen haben es gezeigt. Wenn die Leitplanken gesetzt werden, dann wird dafür gesorgt, dass der Bedarf gedeckt wird. Weil das ist ja genau das, was die Produzenten brauchen. Die brauchen verlässliche Abnahmemengen. Und wenn sie die haben, dann haben sie alle ein paar Hektar mehr, um Karotten, Kartoffeln, was weiß ich, anzubauen.
Ja, total, weil also die eine Seite sagt eben, okay, es gibt halt nicht diese Produkte dafür und die andere Seite sagt, es gibt nicht diesen Markt, also wo will man anfangen? Mhm. Ich hatte für diese Staffel auch ein Gespräch mit Anne Leide vom Bauernverband Ludwigslust und sie hat eben sozusagen von der anderen Seite gesprochen und gesagt, die Landwirte und Landwirtinnen brauchen eben auch diesen Markt, um diese Produkte anzubauen, ne?
Genau.
Und deswegen, irgendwo muss man ja anfangen.
Ja, genau, richtig. Also ich habe auch zu Beginn meiner Projektlaufzeit die Idee gehabt, erstmal alle Produzenten, also eine Bestandsaufnahme zu machen oder eine Potenzialanalyse und habe eine aufwendige Tabelle erstellt, wo ich eben alle produzierenden Betriebe gefragt habe, was habt ihr denn? Damit bald eben immer so die Frage gab, was gibt's denn? Und dann habe ich genau eine Rückmeldung gekriegt von dem großen Betrieb Bär, die ja konventionell und bio produzieren. Einmal aus dem Grund, weil sie einfach genügend Personal haben, um jemanden dahinzusetzen, der sich diese Zeit nimmt. Das war schon interessant, da zu sehen, was haben die. Aber es war auch ganz klar, das vermarkten wir im Einzelhandel. Da haben die kein Problem, das abzusetzen. Das fänden die jetzt auch nett, wenn da jetzt noch mehr sozusagen über die Außerhausverpflegung dann angefragt wird. Aber die anderen, die ich dann telefonisch noch angefragt hatte, die haben alle gesagt, also wenn du mir sagst, was ihr braucht, wir machen's. Kein Problem.
Gut zu wissen.
Genau.
Ich wollte dir noch erzählen, vielleicht hast du es auch schon selbst gesehen. Es wurde ja jetzt in Rostock das Konzept für die kommunale Schulverpflegung beschlossen. Mhm. Also die Mittagsmatrosen soll es jetzt geben für alle staatlichen Schulen in Rostock, also die Verpflegungsstellen, also herstellen in einer Großküche. Und tatsächlich sind dafür 15% Bio jetzt eingeplant.
Ah, das wusste ich noch nicht. 15% ist jetzt festgelegt. Ist festgelegt. Okay.
Wurde von der Bürgerschaft, ich glaube, letzte Woche beschlossen.
Ja, ja. Genau. Ah, schön.
Also
ja.
Es ist schon mal ein,
ist ganz schon
guter,
mal ein Anfang.
Guter Anfang.
Ja. Ja, das ist ja echt schon mal ein Anfang. Also wir haben uns ja auch damals mit Stefanie Mark noch, die damals noch bei BUND war, mit den beiden Jungs getroffen auf dem Gemüseanbaubetrieb in Bierhof Garfsmühlen. Und da auch schon konkret über Produkte gesprochen, die da angebaut werden könnten. Also ich bin total gespannt. Und natürlich auch, was Kartoffeln angeht, habe ich Kundigungen unternommen und bin mit David Reinhardts, der ja einen Kartoffelanbau, einen großen Bio-Kartoffelanbaubetrieb in der Nähe von Rostock hat, zur nächsten Schälanlage gefahren. Und da haben wir auch schon mal sozusagen ja einfach die Bedingungen uns erkundigt, zu welchen Konditionen die dort dann geschält werden könnten und wie das logistisch alles laufen könnte. Und das ist also alles kein Problem. Und ich bin sehr gespannt, mit welchen Bioprodukten die Mittagsmatrosen dann loslegen. Ja, doch, ich bin echt gespannt.
Vielleicht kann da der Ernährungsrat ja auch ein bisschen Vernetzungsarbeit leisten, ne? Also welche Kartoffel, also was für eine Art von Anbau gibt es, wie viel und so weiter. Das so ein bisschen in Gang setzen.
Ja, bestimmt. Also es hat sich auf jeden Fall gezeigt bei unseren ganzen Aktionen und Treffen, dass es unglaublich wichtig ist. Auch wenn man immer erst mal denkt, was für ein Aufwand und bringt es dann überhaupt irgendwas? Und dann weiß man in dem Moment gar nicht, wohin das führt. Aber rückblickend kann man schon sagen, also diese ganzen Treffen, die haben, da wurde was gesetzt, eine Saat, wenn man so will, die vielleicht wirklich irgendwann aufgeht. Also ich, doch, ja.
Okay, möchtest du zum Schluss noch was loswerden?
ja, vielleicht noch kurzer Ausblick. Also ich bin total gespannt auf, wir bekommen im Januar oder Februar Bescheid, ob wir bei dem Wettbewerb, bei dem wir uns beworben haben, bei dem Bundesprogramm Ernährungswende in der Region, ob wir da einen Zuschlag bekommen. Und wenn ja, wäre das grandios, weil dann könnten wir mit bis zu 10 Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern genau diese frische Küchenaufbaubegleitung starten und hätten genügend Leute, also wir könnten 3 bis 4 Stellen schaffen in Schulämtern oder auch in Vereinen, die genau daran arbeiten können. Und da bin ich sehr gespannt und freue mich schon drauf.
Ja, ich mich auch. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du wieder bei uns im Podcast warst. Und genau, wir sprechen uns bestimmt auch nicht zum letzten Mal.
Ja, ach, vielleicht noch, fällt mir doch noch was ein. Also gerade hinsichtlich dieses Wettbewerbs, falls jemand unter euch, Hörerinnen oder Hörer, also Schulen unterwegs ist oder Kinder an Schulen oder Kitas hat, die unzufrieden sind mit der derzeitigen Essenssituation, die können sich eben auch noch bei uns bewerben und Partnerschulen in diesem Modellprojekt werden. Genau.
Okay. Ja. Ein Aufruf raus.
Ja.
Okay, dann vielen, vielen Dank und genau,
ja.
Bis bald.
Hat mich gefreut, danke.
Ich danke euch fürs Zuhören. Die nächste und vorerst letzte Folge der Staffel Starke Kost erscheint nach einer kleinen Urlaubspause am 26. Januar. Dort geht es um die Kita- und Schulverpflegung in MV. Bis dahin und euch einen guten Start ins neue Jahr.